Ding, ding, ding. Das war jetzt kein Tritonus.
Nee, das war jetzt kein Tritonus.
Ich kann nicht so gut singen. Also so gut einen Tritonus von mir aus singen. Ich müsste ihn mir erstmal vorstellen. Die große Krise. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die große Krise. Lasse und ich waren beide im Urlaub, deswegen entschuldigen wir die Verspätung. Wir haben aber auch nichts angekündigt, deswegen. Hier sind wir wieder. Schön, dass ihr uns zuhört. Hallo Lasse, schön, dass du da bist.
Hallo Augustinus, schön, dass du da bist.
Was wollen wir denn heute besprechen? Worüber könnte man denn sprechen in einem evangelisch-christlichen Podcast?
Naja, vielleicht könnte man mal über Jesus sprechen.
Über Jesus? Das können wir gerne machen. Das ist sicherlich ein zentraler Punkt für einen christlichen Podcast. Wir nennen Jesus ja auch Jesus Christus. Daher kommt auch der Name unserer Glaubensgemeinschaft. Und was manche vielleicht nicht wissen ist, oder manchen vielleicht nicht so bewusst ist, ist, dass wenn man Jesus Christus sagt, darin quasi eigentlich schon ein Bekenntnis eingeschlossen ist. Nämlich, dass Jesus, ein Mensch, Jesus, der Christus ist, und Christus ist die latinisierte Form vom griechischen Christos, und Christus heißt Gesalbter, und das ist quasi die Übersetzung auch von Messias und aus dem Jüdischen, aus dem Hebräischen, der Messias, so nennen wir ihn ja auch. Und der kommt ja schon im Alten Testament vor.
Kürzer ein oder Einwand noch. Also so wie du das gerade gesagt hast, klang das vielleicht ein bisschen missverständlich. Also die Vorstellung von dem Messias kommt im Alten Testament beziehungsweise im Tanach vor, dass das auf Jesus hinweist und dass er dieser Messias ist, ist natürlich Teil des christlichen Glaubens und nicht, also da steht nicht, da wird Jesus kommen.
So, ja, das stimmt natürlich, aber ich würde denken, zumindest ich als Christ, würde die alttestamentlichen Schriften dann darauf beziehen, dass Jesus dieser Messias ist, obwohl natürlich dieser Name nicht genannt wird. Im Endeffekt ist das ja auch der große Streitpunkt zwischen Christen und Juden.
Erstmal historisch auf jeden Fall. Also historisch sind diejenigen der Juden, die quasi dann Jesus als ihren Messias anerkennen, die aus denen dann die Christen heraus entstehen, während die Juden weiter sind, die sind die halt auf den Messias, der da angekündigt wird, weiter warten.
Ja, darauf wollte ich quasi hinaus. Natürlich, dass sich das dann in der Geschichte der Religionsgemeinschaften natürlich ganz anders noch gestaltet hat und er sehr, sehr problematische Formen angenommen hat. Das will ich ja damit gar nicht bestreiten. Aber in der Gründung des Christentums war das die große Differenz. Was auch weiterhin darauf hinweist, dass natürlich die ersten Christen und auch Jesus ja Juden waren. Was für mein persönliches Jesus-Verständnis auch sehr wichtig ist, dass das, was in den Schriften von ihm geschrieben steht, quasi innerhalb einer jüdischen Religion, eines jüdischen Glaubenskonflikt irgendwie eine Rolle spielt, oder?
Ja, es ist vor allem auch vielleicht dafür relevant, dass ich lasse jetzt mal das Johannesevangelium aus, aber
Darüber werden wir noch sprechen.
wenn man den Text jetzt völlig kontextlos liest, könnte man schon den Eindruck erwecken, dass sich da jemand gegen das Judentum an sich auflehnt. Aber es geht ja eher darum, dass das sind Leute, die in der Tradition des Judentums das schreiben. Auch Paulus
Ja.
bezeichnet sich explizit als Nachfolger Abrahams, und ich weiß nicht, wie genau die Formulierung im Römerbrief ist, aber seinem Selbstverständnis nach ist er Jude.
Ja, und das das wäre schon mal ein Punkt gegen quasi Vorstellungen, die dann sich später teilweise durchgesetzt haben, gerade so in so einer gnostischen Tradition. Aber vor allem, was halt dann quasi das Verhältnis von Altes und Neues Testament angeht, dass quasi man sagt, man braucht das Alte Testament gar nicht mehr, sondern nur das Neue Testament.
Oder so Vorstellungen selbst wie das der Gott des Alten Testaments ein Demiurg ist und der einfach was komplett anderes sei als der Gott, der sich in Jesus Christus zeigt, was in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Erstens mal, weil es von der historischen Genese her kompletter Unsinn ist.
Ja.
Und zweitens.
Weil es den Texten auch nicht entspricht, auf die man sich da bezieht. Also zumindest die Evangelien, die synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas. Und
ja.
Die Paulusbriefe.
Und weil das natürlich so eine Vorstellung transportiert, dass der Gott des Alten Testaments per se eigentlich ganz furchtbar ist, rachsüchtig, gewalttätig, während dann das große Licht des Jesus Christus kommt und dann wird plötzlich alles anders und das ist natürlich sehr antijudaistisch. Man muss da immer sehr dazu anmerken, dass quasi diese Entwicklung in dem Gottesbild eine ist, die schon vor Christus anfängt, also auch das Gottesbild bei den Propheten ist ja schon ganz anderes als das der Tora. Ich will nur darauf hinaus, dass viele theologischen Inhalte, die im Zusammenhang mit Jesus aufkommen, nicht historisch da zum ersten Mal da sind, sondern dass die durchaus Teil von einer spezifisch jüdischen Tradition sind.
Apropos, das, was tatsächlich was in den Evangelien steht, viel, was Jesus sagt, sind auch Zitate aus dem Alten Testament, das findet sich oft bei Jeremia oder Jesaja, finden sich ähnliche Formulierungen und quasi ein ähnlicher Geist. Man könnte fast sagen, vielleicht derselbe Geist. Was ja schon mal darauf hinweist, dass diese neuen testamentlichen Schriften quasi eine neue Jesus-Geschichte in dem Zusammenhang erzählen, wie es wirklich war, sondern da ja quasi schon Theologie in Bezugnahme auf die jüdische Tradition betrieben wird. Ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass ein Mann, Jesus von Nazareth, vielleicht durch Galiläa lief und genau das gesagt hat. Das kann schon sein. Also das Alte Testament quasi gepredigt und ausgelegt hat, das kann nicht nur sein, davon gehe ich irgendwie aus, aber gleichzeitig ist vielleicht das nicht Entscheidende an das an unserem Jesusverständnis. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Wir haben jetzt sehr kompliziert den Punkt eigentlich machen wollen, dass das, was Jesus als Mensch ist, nicht singulär in der Geschichte der Menschheit ist. Weder hat er eine komplett neue Theologie begründet, weder hat er eine neue Religion gestiftet, noch hat er Dinge an Menschlichkeit getan, die nicht andere Menschen auch getan haben. Es sind noch mehr Menschen in der Geschichte für ihre Überzeugung in den Tod gegangen. Es sind noch mehr Menschen in der Geschichte aus Liebe zu den Mitmenschen in den Tod gegangen. Jesus ist im Hinblick seiner Menschlichkeit nicht singulär.
Das ist ja aber auch theologisch sehr wichtig. Also das wäre mir auch theologisch sehr wichtig für Jesus als Mensch, dass er quasi, ich nenne es jetzt mal ganz pathetisch, einer von uns wird. Also einer von den Menschen wird. Ist. Also und nicht singulär etwas ganz anderes.
Ja, weil sonst ist der ganze Punkt, um den es eigentlich geht, dass Gott Mensch wird, ja, also nicht
jetzt
wirklich.
Jetzt hast du es gesagt. Wir haben es ja bislang noch nicht gesagt, aber dass das die Vorstellung ist, Gott wird Mensch. Also der Gott wird solidarisiert sich quasi so sehr mit den Menschen, dass er einer von ihnen wird.
Ja, und dass er sogar einer von denen wird, die völlig am Rande der Gesellschaft stehen.
Ja.
Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt diese große menschliche Leistung da so sehr zu würdigen, sondern dass Jesus am Ende halt wie der letzte Verbrecher da stirbt.
Ja, mit letzten Verbrechern, die neben ihm hängen. Ja, das wäre ja der wichtige Punkt, dass Gott wird Mensch und wird dann von den Menschen quasi an den Rand er wird ja einer der Menschen am Rande der Gesellschaft und von den Menschen, in, die in Macht sind, quasi ans Kreuz genagelt. Also, oder eigentlich von allen Menschen.
Ja, also vielleicht konkret, also erstmal.
Man könnte es, sollte es konkret machen, vielleicht an der Passionsgeschichte. Das ist was, worauf ich gern.
Konkret, die damalige sowohl religiöse als auch politische Obrigkeit hat Jesus ans Kreuz gebracht. Ich würde natürlich schon darauf bestehen, dass diese Obrigkeit für jegliche Obrigkeit steht und jetzt ist nicht speziell um jüdische religiöse Obrigkeit und römische staatliche Obrigkeit geht, sondern dass es dabei um quasi Kirche und Staat überhaupt geht.
Ja, so kann man das ja auf jeden Fall sehen.
Naja, also wenn du jetzt sagtest, dass alle Menschen ihn umgebracht haben, naja, zumindest dahingehend, dass dem niemand entgegengetreten
ja,
ist.
Ja, genau das meine ich. Also Petrus zum Beispiel ist ja das beste Beispiel. Er folgt dem eigentlich diesem Menschen Jesus danach, aber quasi in der Stunde der Not verleugnet er ihn. Verleugnet er ihn dreimal und der Hahn kräht und er weint bitterlich. Ganz toll nachzuhören in der Matthäus-Passion. Ja, es tritt dem niemand entgegen, es hilft niemand Jesus, der da leidet und stirbt.
Jetzt folgen daraus natürlich zwei große Schlussfolgerungen. Einerseits, es geht nicht darum, dass, also selbst wenn wir mal davon ausgehen würden, dass historisch alles korrekt wäre, was in den Evangelien steht, was eine wahnsinnige Aussage wäre, selbst dann ist es ja so, wie ich schon gesagt habe, dass viele Menschen viel Gutes getan haben und dafür auch in den Tod gegangen sind. Auch die ganzen frühen christlichen Märtyrer haben jetzt nicht weniger auf sich genommen als Jesus, sondern es geht darum, dass Gott, also das Allerhöchste, dass das sich zum Allerniedrigsten macht. Und was das bedeutet, das wäre eigentlich die Frage von christlicher Theologie.
Okay, ja, da sind wir jetzt schon am Kern angelangt, wo wir vielleicht auch hinwollen.
Ja, und das mit der andere Punkt wäre natürlich, dass mit dem natürlich eine grundsätzliche Kritik an menschlicher Obrigkeit einhergeht, wenn Jesus gerade von dieser Obrigkeit im Zusammenhang noch dann mit der Allgemeinheit des Volkes hingerichtet wird.
Ja. Ja, ne, und also was so ein Punkt ist, den ich dann noch machen würde, ist, im Zusammenhang der Gesellschaft, in der die leben, hat diese Obrigkeit ja Recht, in a way.
Und das ist das Problem.
Und das ist das Problem. Also natürlich, wenn, also quasi die jüdischen Hohepriester oder die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, gegen die sich Jesus da auflehnt, sind der Meinung, ja gut, das ist ein Heretiker, das ist ein Aufrührer, das ist ein Revolutionär meinetwegen, das ist jemand, der unsere Macht halt quasi irgendwie gefährdet. Selbst wenn, also, und diese Macht ist ja nicht mal quasi nur aus bösem Willen bestehend, sondern weil sie quasi in dieser gesellschaftlichen Position sind.
Die Hohepriester und Pharisäer, die haben nicht da einfach irgendwas verdreht, sondern natürlich ist es aus der Sicht Blasphemie, wenn jemand sagt, er ist der Sohn Gottes. Also das, worauf wir, glaube ich, hinaus wollen, ist, dass es hier nicht um die individuelle Bosheit von denen geht, sondern dass sie Teil von einer problematischen gesellschaftlichen Praxis sind.
Ja, von einer problematischen gesellschaftlichen religiösen Praxis. Und vieles, was Jesus ja auch sagt, laut den Evangelien, und viel Streit, den er da ja quasi hat mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, ist ja Auslegung der Schriften, also der Tora, der Gebote, die halt als quasi Gott gegeben annehmen und so auslegen, um quasi die Macht, das bestehende System so weiter zu erhalten, während Jesus sich da quasi dagegen stellt, in guter prophetischer Tradition quasi.
Und trotzdem, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und das jetzt vielleicht auch, weil eigentlich durch alle christlichen Strömungen hindurch es einfach viele Christinnen und Christen gibt, die so die Vorstellung haben, es geht darum, wie Jesus als Mensch war. Und also auch von der Gefahr abgesehen, die da sehr groß ist, dass halt Jesus vor allem so war, wie man ihn gerne hätte. Also dass man so Feuerbachsche Projektionstheorie einfach wahr macht. Davon noch abgesehen, ist das nicht der entscheidende Punkt. Sondern der entscheidende Punkt ist Gottes Handeln.
Ja, und wie wir es gerade schon hatten, Gottes Handeln, dass er am Kreuz stirbt. Für uns.
Ja, und auch nicht für die Christen, die jetzt heute getauft werden mit 37 und jetzt festgestellt haben, dass heute Jesus in ihr Leben gelassen wurde, sondern dass er für alle Menschen stirbt, weil, und wie das wunderbar von Paulus im Römerbrief dargelegt wird, weil alle Menschen Sünder sind.
Und genau darauf wollte ich ja quasi hinaus, dass beispielhaft an der Jesusgeschichte, an dieser Passionsgeschichte gezeigt wird, wie alle Menschen auch Sünder sind.
Ja.
Das Volk will ihn umbringen,
die Staat will ihn umbringen, die Kirche will ihn umbringen.
Die Freunde machen nichts dagegen und der Staat, dem ist es irgendwie scheiß, also der römische Staat, dem ist irgendwie scheißegal, dem ist komplett gleichgültig. Pontius Pilatus, der größte Arsch in dieser Geschichte, weil der könnte halt irgendwie alles machen, der sieht da überhaupt keine Schuld, aber es ist ihm komplett gleichgültig, was mit diesem Menschen, der vor ihm steht, passiert.
Ja, das ist so ein bisschen wie mit den Grünen, die jetzt mit Bauchschmerzen Flüchtlinge abschieben.
Ja, und dann wird der quasi ja noch oft irgendwie als heiliger, weiser Mann, also heilig.
Ach so, ja, nicht. Wobei das ja historisch im Christentum eindeutig antijudaistisch ist.
Ja.
Also dann will man wirklich auch darin, weil ja dann das Christentum in Anführungszeichen römische Staatsreligion wird, will man halt so quasi das gute römische Reich gegen die bösen Juden darstellen und das, also darüber braucht man glaube nicht reden, dass das nicht der Punkt ist, um den es hier geht, sondern...
Ich glaube, darüber braucht man dann doch manchmal schon noch zu reden.
Ja, um zu zeigen, dass es halt Nonsens ist.
Ja. da haben wir ja schon viel über Jesus gesagt.
Ja, was ich eigentlich, bevor du mich unterbrochen hast, noch sagen wollte.
Sorry.
Alle Menschen sind Sünder und auch wenn das heute für uns irgendwie immer so böse klingt, das ist der Punkt, warum, wenn man das folgerichtig nimmt, alle Menschen erlöst werden.
Ja.
Weil wenn alle Menschen Sünder ist und Jesus für die Sünde der Menschen stirbt, dann gibt es da ja keine Abstufung zwischen den Menschen. Also diese ganze Aussage macht ja überhaupt keinen Sinn, dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt, wenn es da dann Abstufung gibt. Ach so, also bei der Sünde, für die stirbt Jesus und für die andere nicht. Also wenn wir das ernst nehmen, dass alle Menschen Sünder sind, dass es quasi diese, wie man das nennt, Erbsünde gibt, die durch Adam zustande kommt, als der Mensch schlechthin, Adam heißt ja auch Mensch, das hatten wir glaube ich schon mal, dann ist die Vorstellung auch, dass durch Christus alle Menschen erlöst werden.
Das ist die Vorstellung, die also Paulus auf jeden Fall hat und Paulus hat quasi das Christentum gegründet. Interessanterweise wurde das dann irgendwie nie so richtig durchgezogen. Vielleicht, weil wir ja alle Menschen Sünder sind.
Ja, und vielleicht, weil es gerade Teil der Sündhaftigkeit des Menschen ist, dass er sich gern an eine Stelle setzt, wo er nicht hingehört. Und das ist zum Beispiel auch eine Form von moralischer Überlegenheit, die dann sagt, ach, weil ich so tolle Dinge mache und weil ich Jesus in mein Herz gelassen habe, es gibt das nämlich auch in protestantischer Form von Glaubensgerechtigkeit, deswegen gehöre ich zu denen, für die Jesus gestorben ist, aber manche anderen halt auch nicht.
Was halten wir fest aus dieser Folge?
Also, dass unserer Ansicht nach das Entscheidende an Jesus ist, dass Gott Mensch wurde und dann unter den Menschen unwürdigsten Bedingungen zum Tode verurteilt wird und auch hingerichtet wird. Und der da wirklich stirbt, ich glaube, darüber haben wir noch nicht so ganz gelesen. Jesus stirbt da wirklich. Das ist kein Halbgott, der dann irgendwie so plötzlich vom Kreuz wegfliegt oder so, sondern Jesus stirbt wirklich.
Ja. Wie wir alle wirklich sterben.
Ja.
Und dann geschieht das Wunder.
Genau. Aber durch die Negation hindurch und nicht einfach als, also durch die Negation hindurch wird potenziell der Widerspruch zwischen Tod und Leben dann aufgehoben, indem es dann tatsächlich keinen Tod mehr gibt und das ewige Leben damit.
Ja, ja, das ist jetzt die Frage natürlich, wie wir das verstehen können. Also die dann sich verbreitete, das hatten wir auch schon mal, verbreitete Vorstellungen von wegen, dann sterbe ich und komme in den Himmel. Ja, ist halt eine schwierige Vorstellung, weil man sich dann Sachen ausmalt, über die man nichts weiß. Und vielleicht auch nicht das, was uns das sagen
will. Vor allem, man nimmt halt den Tod auch nicht ernst. Ja. Also man geht dann nur davon aus, dass der Tod quasi was ist, wo jetzt irgendwie Seele und Leib sich voneinander scheiden, aber dass es quasi eine unmittelbare Kontinuität gibt. Und dann ist der Tod halt nicht der Tod.
Dann ist der Tod nicht der Tod.
Und dann ist Auferstehung des Leibes oder Auferweckung besser, ist dann halt nicht, wie es eigentlich sein sollte, aktives Handeln Gottes als Wunder am Menschen. Und wie diese Auferstehung des Fleisches aussieht, das weiß tatsächlich nur Gott. Und ich glaube,
das können wir ihn auch alleine wissen lassen, vielleicht.
Ja, und wie wir auch zum Beispiel in Bezug auf höhere Gesellschaftsformen wissen, dass es nicht so klug ist, sich das exakt auszumalen, weil wir immer da in den Begriffen stecken bleiben, die uns halt gegeben sind, aufgrund der gesellschaftlichen Zustände, in denen wir leben.
Höhere so, Gesellschaftsform, so nennst du das.
Ja, Kommunismus.
Danke.
genau so ist es natürlich, gerade wenn wir jetzt hier von was reden, was wirklich jenseits irgendeiner menschlichen Vorstellungskraft liegt, darüber sich irgendwelche Bilder auszumalen. Naja, also man muss sich dann nicht wundern, dass sich Atheistinnen über einen lustig machen.
Okay, Gott stirbt am Kreuz und diese Tragweite, das muss man sich vielleicht erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass da ein Gott ist, der, wie ich vorhin schon sagte, einer von uns wird, in Anführungsstrichen, stirbt. Das ist auch die entscheidende Botschaft Jesu Christi. Und ich frage mich dann halt darauf vielleicht noch kurz zurückzukommen. Ich frage mich dann halt so ein bisschen immer, was dann jetzt historische Jesusforschung so wirklich soll.
Naja, also für HistorikerInnen ist das sicher spannend. Also offensichtlich reden wir von einer, wenn wir jetzt mal ganz in menschlicher Geschichte denken, von einer wirkmächtigen Person, und für HistorikerInnen ist es sicher interessant, diese Frage zu bearbeiten. Nur für die Theologie würde ich wirklich sagen, es ist fast irrelevant.
Ja, also da wäre dann natürlich die Frage, ist es irrelevant, dass quasi diese Person Jesus gelebt hat? Natürlich nicht.
Nein, aber also soweit ich weiß, ist das auch in der Geschichtswissenschaft recht unumstritten. Also jetzt mal so auf dem ganz basalen Level, da gab es einen jüdischen Wanderprediger, der irgendwas vom Reich Gottes geredet hat und hingerichtet wurde.
Ja. Und die Frage, die ich mich dann auch noch gleichzeitig stelle, ist ja quasi, woher nimmt man erstens irgendwie Informationen? Was kann man quasi als gesichertes Wissen annehmen? Was ist quasi, wenn man jetzt aus gutem Grund davon ausgeht, dass die Evangelien keine historischen Berichte darstellen, was ist denn aber ein historischer Bericht über Jesus? Das ist ja schon ein Problem von quasi positivistischer Wissenschaft, auch Geschichtswissenschaft, zu sehen, dass er vielleicht andere Quellen, die wenigen, die wir haben, die darüber berichten, vielleicht doch auch nicht so objektiv sind, wie man das gerne haben möchte.
Aber da lassen wir uns jetzt quasi schon auf die Diskussion ein. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht klären, ob irgendwelche Aussagen von Josephus Flavius, heißt er, glaubt zum Beispiel, ob der jetzt ein genauer Zeitzeuge ist.
Ja.
Sondern, also, um das auch nicht falsch zu verstehen, was jetzt Augustinus, denke ich mal, meinte mit historischer Jesusforschung, ist wirklich das, also man bezeichnet als historische Jesusforschung, wie es der Name eigentlich auch sagt, Forschung darüber, wie Jesus wirklich gelebt hat.
Ja.
Und das ist jetzt nicht zu verwechseln, also das ist jetzt keine Absage an historisch-kritische Bibelexegese. Also natürlich ist es hilfreich, sich mit dem Zeitgeschehen auseinanderzusetzen, um zum Beispiel die theologischen Aussagen in den Evangelien zu verstehen.
Ja,
aber da geht es dann um eine andere
Kontext
Frage.
Vielleicht zu setzen in Kontext der Zeit, was haben quasi Begriffe damals irgendwie bedeutet, zum Beispiel, worauf verweist das, wie gesagt, alles viel ja auch in der jüdischen Tradition verankert. Welche Ideen meinetwegen kommen da auch quasi noch mit rein, bla bla bla, das kann man ja alles machen. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist ja, dass Gott am Kreuz stirbt und nicht, dass da irgendein Mann war und wir müssen jetzt ganz genau wissen, was der gesagt hat. Stand da mal vor so einer riesen Ausgabe von Johann Wolfgang von Goethe, jeder Tag in seinem Leben. Und da wurde jeder Tag in Goethes Leben irgendwie betrachtet. Darum geht, sollte es jetzt vielleicht nicht gehen in der Theologie.
Ja.
Bei Jesus natürlich nicht, bei Goethe.
Also die Idee von so einer historischen Jesusforschung ist ja zumindest für ChristInnen oft, sie wollen wissen, wie Jesus war, weil sie in Nachfolge Jesu so und so leben wollen.
Was heißt das denn jetzt, wie Jesus zu leben?
Also der Anspruch von Theologie müsste meines Erachtens eher sein, anhand dessen, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, was das für die konkrete Praxis des Menschen bedeutet. Aber das folgt eher daraus, als aus dem, was Jesus als historischer Mensch am Tag X gemacht hat.
Ja.
Vor allem, wenn wir betonen, dass er halt irgendwie dann auch ein Mensch war und dass das ja vielleicht auch wichtig ist, dass gerade Gott Mensch wird. Und wenn er Mensch war, natürlich steht immer so Sachen wie, er war frei von Sünde, aber was soll das denn heißen? Er war konkret.
Wo steht das?
Ich weiß eine Stelle da, wobei da ja auch davon ausgegangen wird, dass die nachträglich eingefügt wurde, da wo die Frau gesteinigt wird im Johannesevangelium, und da heißt
so,
dann,
ja,
dass er der Einzige, der ohne Sünde war, dass er quasi, das steht da. Aber ja, also wenn wir jetzt mal ernst nehmen, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, dann ist er natürlich in der Hinsicht, dass er ganz Gott ist, ist er frei von Sünde, aber in der Hinsicht, dass er ganz Mensch ist, ist er sündhaft einfach qua seiner menschlichen Existenz.
Das wäre ja die Erbsündenlehre, die wir vorhin schon besprochen haben.
Ja, die man natürlich in der Hinsicht kritisieren muss, dass das biologisch anklingt und das nicht der Punkt ist. So, aber die Vorstellung, die sich darin ausdrückt, dass alle Menschen Sünder sind, würde ich schon unterschreiben, eben aus den schon genannten Gründen.
Ja, und das ist ja auch eine moderne Vorstellung von Erbe, die wir da vielleicht
rückprojizieren.
Also erstens gibt es ja quasi diesen metaphorischen Gebrauch von Erbe, also nicht nur metaphorischen, ja ganz juristischen Gebrauch von Erbe. Man vererbt ja quasi etwas an jemand anderen. Also Erbe heißt ja nicht zwangsläufig, dass das Biologie ist.
Ja, wobei also natürlich die Kritik auch noch in die Hinsicht geht, dass das ja auch nicht quasi um eine historische Abfolge von dem Weitergeben von Sünde geht, sondern dass Adam stellvertretend als der Mensch
quasi
Sünder ist und das quasi existenziell zum Menschsein dazugehört, Sünder zu sein.
Und das heißt ja im Endeffekt, dass wir nicht immer alles richtig machen können.
Ja. Und wenn Jesus ganz Mensch auch war, dann hat er wahrscheinlich auch nicht immer alles richtig gemacht.
Ja, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt.
Sondern eher eigentlich, na, er hat vor allem aus Sicht der menschlichen Moral gar nichts richtig gemacht.
Ja,
wie das wäre ja gerade die Moralkritik, die da drin liegt, die vielleicht sogar Nietzsche im Antichrist immer noch besser verstanden hat, als irgendwelche frömmelnden, dass da drin ernstlich eine Moralkritik liegt, würde ich schon ernst nehmen. Und ich glaube, das würde historisch von ChristInnen sehr selten ernst genommen.
Ja, dass quasi seine, die Liebe Gottes quasi über alle oder gegen, ja, eigentlich alle Moral da steht.
Ja, und dass Moral vor allem definitiv was zeitlich Menschliches ist.
Ja, und auch was Sündhaftes. Das ist ja interessant in der Genesis, wie auch immer man das jetzt quasi einordnet. Aber die Sünde, also oder die Sünde, die da beschrieben wird, ist ja vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Quasi von Moral zu, also Erkenntnis.
Also, wenn wir davon ausgehen jetzt, dass Adam und Eva davor in einem Zustand der Einheit mit Gott waren, dann waren sie da ohne Moral und waren quasi in der Liebe Gottes und erst dann kommen sie jetzt überhaupt in die Möglichkeit von Moral hinein. Ich will jetzt das nicht im Sinne von so Unmittelbarkeitstheorie oder so ein Bullshit verstanden wissen. Dieses Durchgehen durch die Sünde ist wahrscheinlich auch notwendig, so, aber trotzdem ist in dem, wie der Mensch zum Menschen wird, liegt diese Möglichkeit von Gut und Böse erst.
Ja. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, müssen wir jetzt quasi Moral im menschlich praktischen Sinn abschaffen? Natürlich, also nicht, also beziehungsweise ist das auch was Paulus im Römerbrief ja beschreibt. Also es geht jetzt nicht darum, einfach wild vor sich hin zu sündigen in diesem Verständnis, dass man jetzt wissentlich die ganze Zeit seinem Gegenüber Böses tut. Das wäre auch irgendwie ein Kurzschluss, den man daraus ziehen sollte und ich check nicht so genau, warum man den dann daraus ziehen muss.
Offensichtlich aber ist es für die Menschen zurzeit Pauli sehr naheliegend, weil er geht darauf ein, weil offensichtlich die Leute das denken, dass das daraus folgt. Naja, wir müssten, die Frage ist jetzt auch, was heißt Moral? Wenn wir Moral jetzt wirklich als kritischen Begriff meinen, im Sinne von, das ist was immer sehr zeitlich bedingt ist, dann wäre die Kritik daran jetzt schärfer, als wenn wir jetzt grundsätzlich von einem so ethisch guten und schlechten Handeln ausgehen.
Aber ja, aber der Punkt ist ja quasi die Einsicht darin zu sehen, okay, dass wir alle Sünder sind, ist, dass wir quasi, ob jetzt willentlich oder nicht, jetzt nicht immer unserem Nächsten alles, also immer gut handeln können, immer alles gut tun können.
Und in Bezug auf die Moralkritik nochmal, das, was wir am Anfang ja hatten, dass die Leute, die Jesus da ans Kreuz nageln, ja, welche sind die, der Moral entsprechend handeln? Und was natürlich auch noch was ist, was das auch zeigt, ist, dass gerade in dieser Abstraktheit von Moral ein Problem liegt. Und dass vielleicht diese Liebe, um die es gehen würde, eine wäre, die nicht auf konkrete Menschen per se abstrakte Vorschriften anwendet, sondern dass Liebe vielleicht in unterschiedlichen Situationen auch mal was Unterschiedliches bedeuten kann.
Diese Konkretion quasi dieser Liebe wird ja quasi dann beispielhaft in den Evangelien versucht darzustellen, indem Jesus ganz konkret zu verschiedenen Leuten geht und sie quasi heilt. Zum Blinden, zum Zöllner, zu dem, diesem und jenem.
Genau. Und diese Sabbat-Story ist ja auch ein wo jetzt, und nein, wir wissen wieder nicht, ob das historisch so war, aber da wollen die Evangelisten, ich glaube, alle Synoptiker erzählen die sogar, wollen da mit darstellen. Also es geht darum, dass Jesu Jünger am Sabbat Ehren essen und das dürfen die eigentlich nicht. Und Jesus sagt dann nicht Scheiß Sabbat, sondern er sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht die Menschen für den Sabbat. Das heißt grundsätzlich, dass es irgendwie diesen Sabbat gibt, ist richtig. Nur es wird dann falsch, wenn man den völlig grundsätzlich auf jede Situation anwendet.
Ja, also es wäre natürlich schön, in einer Welt zu leben, in der am Sabbat niemand etwas irgendwie Ehren raufen müsste. Also niemand arbeiten müsste, um Essen zu produzieren. Aber das, so ist das ja nicht. Und vielleicht ist es dann doch wichtiger, dass sie Menschen leben, als dass sie für die Gebote sterben. Wir haben jetzt schon dann auch viel geredet.
Mhm.
Ich wollte gerade auch noch was sagen. Ja, achso, das vielleicht, um die Evangelien zu verstehen, das sind halt quasi beispielhafte Geschichten für das, was Jesus Christus uns sagt, dass das Beispiele sind, wie quasi in dieser Zeit, in der das geschrieben ist, in dem Sinne christlich liebevoll gehandelt werden kann. Dass das jetzt ja gar nicht um die historische Korrektheit geht, sondern um eine gewisse Beispielhaftigkeit der Nächstenliebe. Damit können wir ja abschließen. Haben wir doch viel Schönes noch gesagt nach unserem zwischenzeitlich sehr aporetischen Zwischenfazit.
Ja, deswegen.
Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Ciao.
Ciao, viel Spaß. Die große Krise. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, ganz anderer Meinung seid,
jetzt extrem wütend seid,
dann schreibt uns gerne eine Mail oder ruft uns wütend mitten in der Nacht an.
Viel Spaß.
Viel Spaß dabei. Ciao.